Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe verschiedenste Zuschriften bekommen. Wir sollten noch uns mal den folgenden zwei Themen widmen. Einerseits die bakterielle Vaginose und auf der anderen Seite die Inkontinenz, die immer mehr Menschen auch trifft, wie ich gehört habe, Damen und Herren, zu gleichen Teilen. Und ich möchte gleich dieses Thema einem begnadeten Arzt stellen, der schon seit 44 Jahren praktiziert. Und es ist einer der berühmtesten Schweizer Ärzte, die wir stolz haben dürfen. Und er ist einer der letzte, der ganz weisen Herren, der auch noch da lebt und heute im Studio sein darf. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Andres Bircher-Benner. Danke, dass du da bist. Ja, jetzt habe ich mich fast verhaspelt am Schluss mit diesen berühmten Erläuterungen. Hat man natürlich gedacht, der Paracelsus, C.C. Jung, Pestalozzi, Bircher-Benner, was haben wir doch für eine Ehre in der Schweiz gehabt von solchen großen, artigen Ärzten. Also danke, dass du da bist, gell?
Ja, bin gern gekommen.
Das ist lieb von dir. Diese bakterielle Vaginose oder Vaginöse, was sagt man? Vaginose?
Vaginose.
Okay. Die Frage ist immer A, warum kommt es und B, wie kriegt man es wieder weg?
Ja, also die bakterielle Vaginose, man sagte früher Aminkolbitis, weil man mit Anilinblau konnte man eben diese Bakterien dann blau färben. Und das ist eine Störung der, wieder des Mikrobioms, der Flora in der Scheidenflüssigkeit. Man hat berechnet, dass in einem Milliliter Scheidenflüssigkeit es zwischen 100 Millionen und 1 Milliarde Bakterien gäbe. Ich kann es fast nicht glauben, aber die Wissenschaftler haben das berechnet. Das ist enorm, weil eben auch diese Bakterien dann für die Bildung des Mikrobioms des Neugeborenen über die vaginale Geburt entscheidend ist für ein gesundes Mikrobiom. Die Bakterienflora der Scheide wird ebenfalls durch eine gesunde Darmflora sehr stark beeinflusst. Nun damit durch eine gesunde Ernährung. Das ist einer der Gründe, dass eben auch die Scheidenflora da nicht gesund ist. Eine gesunde Scheidenflora hat einen pH von 5, ist ziemlich stark sauer, die Scheidenflüssigkeit, und da dominieren dann eben Lactobacillen und diese verschwinden oder werden stark reduziert, wenn der pH nicht mehr stimmt. Döderleinbakterien sind auch darin. Bei der bakteriellen Vaginose ist der pH neutral, manchmal sogar leicht alkalisch. Und da dominieren dann anaerobe Bakterien, genau was im Darm drin auch passiert. Und es gibt einen zweiten Grund, das ist die Sexualität, die eben mehrere Partner gehabt zu haben im Leben. Es wird auch betrachtet als Geschlechtskrankheit in dem Sinn, dass sich eben das übertragen könne.
Also vom Herrn zur Dame, weil die bakterielle Vaginose ist ja bei der Dame.
Ja.
Also ist dann der Herr irgendwie ein Bakterienspender?
Ja, genau. Der Herr kann dann eben auch Entzündungen haben in der Darmröhre, hinter der Vorhaut. Es kann auch höher gehen in den männlichen Geschlechtsorganen. Es wird so angeschaut, dass das wechselseitig übertragen wird. Nun, es gibt noch einen weiteren Grund, das ist die Energie, die in den Beckenorganen ist, der Frau. Da gibt es eben ein sehr intensives neurovegetatives System mit Ganglien, mit Nervengeflechten, welches die Gebärmutter, die Eierstöcke versorgt und auch die Geschlechtsorgane. Und die Energie im kleinen Becken der Frauen ist sehr oft geschwächt, geschädigt. Das sind einerseits Operationen, welche das sehr schwächen, und andererseits ist es die hormonelle Empfängnisverhütung, welche eben die hormonelle Situation unterdrückt und damit die Energie im kleinen Becken. Und
kleinen Becken.
Kleinen Becken. Also man hat das große und das kleine Becken. Mhm. Kleinen Becken sind die Geschlechtsorgane und die Blase. Gut. Da ist der Frankenhäuser Plexus sehr wichtig, der das alles steuert vom vegetativen Nervensystem her. Nun, für die Heilung der Bakterienvaginose ist es also wiederum wichtig, es ist fast langweilig, immer dasselbe zu sagen, dass die Ernährung in Ordnung kommt. Dann braucht es viel Bewegung, das bessert die Energie im kleinen Becken. Dann, man kann das antibiotisch behandeln, das wirkt aber überhaupt nicht nachhaltig und ist relativ gefährlich. Mit Metronidazol, das kann auch Krebs erregen. Ich würde das gar nicht empfehlen, weil es wirkt nicht anhalten. Was aber sehr schön wirksam ist, sowohl bei der bakteriellen Vaginose als auch bei der Pilz der Sorkolpitis, welche auch wegen denselben Ursachen entsteht, ist, wenn man dort Instillationen macht in die Scheide. Instillationen, also man gibt hinein in die Scheide, man mischt sich 2/3 Wasser mit 1/3 Molke und gibt hinein 20 Tropfen Lavendelöl, reines Lavendelöl, und dann, man kann es in der Apotheke bekommen zum Instillieren, man muss ein bisschen das Becken unterlegen, damit die Flüssigkeit drin bleibt, gibt das in die Scheide und lässt es möglichst lang drin. Lavendelöl wirkt stark, ist wissenschaftlich sehr schön untersucht, wirkt stark gegen die Pilze, gegen die Sorpilze. Die bakterielle Vaginose wird auch oft mit der Sorkolpitis verwechselt. Aber die Behandlung ist dann eigentlich dieselbe. Wenn das nicht genügt, also die diätetische Umstellung und diese Installationen genügen meistens. Wenn es nicht genügt, dann ist hier die Neuraltherapie sehr wirksam. Man kann mit, das tut nicht groß, wenn man es fein macht, man kann eben diesen Frankenhäuschen Plexus mit Procain infiltrieren und das stimuliert sehr stark die Energie im kleinen Beckenorganen und die hormonelle Achse. Die Eierstöcke, das geht von den Eierstöcken zu den Brustdrüsen und dann zur Schilddrüse und zum Kiefer. Entlang den Meridianen geht die Energie und damit wird auch die hormonelle Regulation wieder angeregt. Ja. Und das ist sehr schön wirksam, auch gegen beides.
Jetzt haben wir da einen schönen Weg aufgezeigt. Was mir noch fehlt, ist, wenn jetzt aber der Grund eigentlich für diese Infektion beim Herrn liegt, dann müsste sie ja eigentlich ja eigentlich beim Geschlechtspartner letztendlich auch sagen, er müsse was tun.
Ja.
Aber sie kann es ja nicht wissen. Und was müsste der Mann tun?
Ja, das ist die Frage, da habe ich weniger Erfahrung. Mhm. Also,
weil die Frauen kommen halt mit dem Leid.
Ja, genau. Die Männer werden dann meistens antibiotisch behandelt, aber eben ob das dann anhaltend wirkt, das weiß ich leider nicht.
Mhm. Ja. Gut, dann würden wir doch sagen, da haben wir einen schönen Weg, einen sehr guten alternativen Weg. Die Frage noch bei der Ernährung, wie lange muss man dann eigentlich damit rechnen, dass wenn ich jetzt diese Ernährung so anpasse, wie du sagst, eben 2/3 Rohkost, 1/3 vollwertig, aber ohne tierische Eiweiße, wie lange geht das, bis dieser Prozess übers Essen letztendlich auch die ganze Milieuverschiebungen begünstigt?
Ja, das ist unterschiedlich lang, hängt davon, wie stark eben die Störung schon eingedrungen war. Und wenn man zum Beispiel eben Psoriasis, Neurodermitis hat oder Polyarthritis, wo die Störung sehr stark ist im Milieu im Darm, da muss man das viele Wochen machen. In der Wissenschaft gibt es Meinungen, Wissenschaftler, die der Meinung sind, man könne ein gestörtes Mikrobiom nicht heilen. Und es gibt andere, welche der Meinung sind, man könne das heilen. Wir können das Zweite unbedingt bestätigen, weil wir das eben jahrzehntelang immer gemacht haben. Man muss, wenn die Störung stark ist, oder man kann das noch sehr stark unterstützen durch zwei Dinge. Das eine ist eine Symbiose-Lenkung. Wenn man jetzt Probiotika nimmt, dann gehen die meistens gar nicht an, diese Bakterien. Die werden von den Kranken wieder verdrängt, besonders wenn man die Diätumstellung nicht macht. Man muss dann zuerst ein Probiotikum nehmen, das nicht lebendige Bakterien hat, sondern Autolysate. Das ist zum Beispiel das Prosimbiflor, 3 Monate lang, und dann die lebendigen nacheinander einführen. Und dann unterstützt das diese Regeneration des Mikrobioms und damit auch in der Scheide oder auf der Haut, bei der Neurodermitis, bei der Psoriasis oder bei der Rosacea ist das sehr wichtig. Und das Zweite ist, man kann eben, also wenn der Darm mit gewissen Nahrungsstoffen nicht zuhande kommt, dass er beginnt, allergisch zu reagieren, produziert das Immunsystem im Darm zuerst IgG4-Antikörper. Und diese IgG4-Antikörper, die kommen lange bevor eine starke Allergie mit IgE-Antikörpern entsteht. Und man kann das mit einer Blutentnahme testen, 264 Nahrungsmittel. Dann sieht man in 4 Stärkegraden, womit das Immunsystem Mühe hat. Und da kann man die stark reagierenden unterschiedliche Zeit weglassen und später wieder einführen. Damit kann man auch die Heilung des Mikrobioms beschleunigen. Aber die Basis muss immer eben die Diät sein, sonst hält das nicht an.
Danke. Dann würde ich gerne die zweite Hälfte der Sendezeit nutzen, über das Thema Inkontinenz noch zu sprechen. Ich kenne das Thema eigentlich nur bei Menschen, die die Prostata operieren ließen, dass sie dann das Problem hatten nach Prostatakrebs, die Operation, dass sie dann inkontinent waren. Was für Fälle gibt es denn sonst noch? Du hast mir auch gesagt, Damen und Herren sind gleich betroffen.
Ja, also von den Statistiken her sind über 60-jährig 10% der Frauen und 10% der Männer haben Inkontinenz. Und bei den Männern, wie du sagst, bei den Männern ist vor allem diese
Prostata-Operation.
Ja, die transuretrale Prostatektomie,
ja,
die Ursache der Inkontinenz. Und bei den Frauen ist es die Beckenbodenschwäche und die Energieschwäche im kleinen Becken. Nun, den Frauen empfiehlt man dann Beckenbodengymnastik, nach meiner Erfahrung machen die meisten das ein paar Wochen und dann ist es ihnen verleidet, mögen nicht mehr. Das, was hier wirklich wirksam ist, das Wandern. Und das ist gegen so vieles anders auch wirksam, mindestens 1 Stunde pro Tag, lieber mehr. Und eben an den Wochenende lange Wanderungen und dann wird der Beckenboden kräftig und die Energie im kleinen Becken bessert sich. Wenn dies nicht genügt, dann ist eben auch die Neuraltherapie hochwirksam. Und es gibt auch in der Homöopathie ein wunderbares Mittel, welches die Verschließmuskeln sowohl des Darms als auch der Harnröhre stärkt. Das ist Kaustikum, hochwirksamer Kaustikum. Kaustikum, das ist aus einem Kaliumsalz hergestelltes homöopathisches Mittel. Ich gebe es in der ganz hohen Potenz. Die Patientinnen haben das bei sich und wenn es es nicht mehr reicht auf die Toilette, dann nehmen sie oft hintereinander eines und dann geht es wieder gut. Und bei den Männern ist schade, dass die TUR gemacht wurde, weil man kann das verhindern. Die Prostatavergrößerung ist sehr stark halt wieder ernährungsabhängig. Die Ernährung, wie wir besprochen haben, welche eben allgemein üblich ist, und auch die Stimulantien, Kaffee, vergrößert die Prostata. Und wenn man eine rohkostreiche, vegane oder vegetabile Kost hat, dann vergrößert sie sich nicht oder kann auch wieder kleiner werden. Man hat dann hier in Reserve auch die Neuraltherapie. das ist gar nicht groß schmerzhaft. In der Hand des erfahrenen Arztes kann man mit 2 Injektionen von oberhalb des Schambeins in die Prostata kann man die Energie in der Prostata verändern und dann wird sie wieder kleiner. Und die PSA-Werte, prostataspezifisches Antigen, wenn man Diät macht und diese Neuraltherapie, dann kommt das zuverlässiger runter.
Das ist ja verrückt, das wird ja aber gar nicht betrieben. Also normalerweise höre ich nur PSA-Wert 30, muss sofort operiert werden und, volle Panik.
Ja, ich habe das einem Urologen, einem sehr netten Urologen, einmal erklärt. Dann sage ich, aber dann habe ich ja keine Arbeit mehr. Hat er mir gesagt, es ist schon eigentlich etwas traurig, wie die Medizin hier läuft.
Da müssen wir jetzt wirklich noch einen Appell richten an die Herren, die wirklich mit einer vergrößerten Prostata zu tun haben und man ihnen sagt, der Wert ist schon ziemlich hoch und sie so ein bisschen in der Schwebe sind, was jetzt zu tun ist. Dann sagst du ganz klar, Ernährung, Umstellung auf Rohkost.
Ja.
Vielleicht noch eine Neuraltherapie, das mit dem Prokain einspritzen lassen.
Unbedingt auch machen, ja.
Und dann vielleicht einfach noch 2, 3, 4 Monate später nochmals einen Test machen über den PSA-Wert.
Ja.
Und dann wird man sehen, ob noch irgendeine Behandlung noch nötig ist.
Ja, also es war in diesen 44 Jahren war es nie nötig.
Das ist nicht wahr. Aber weißt du, wie viele Leute operiert werden an der Prostata?
Ja, es ist eigentlich traurig. Was auch interessant ist, die Homöopathie hat ein wunderbares Mittel eben gegen das Risiko und das Entstehen oder auch wenn schon entstanden ist, Prostatakrebs, und das ist der gepflegte Schierling, Conium maculatum. Und wenn man Conium maculatum in einer ganz hohen Potenz, am besten die 100.000. Potenz, im Wechsel mit Carcinosinum gibt, dann kommt der Wert auch herunter.
Also das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig.
Ja, was da alles passiert, ist traurig.
Was da alles gemacht wird, mit besten Absichten. Aber dieses Wissen, wo du hast, aus vielen Jahren Erfahrung und eben sehr starke naturheilkundliche Wege gehst, dass das in den meisten Fällen überhaupt nicht nötig ist, so eine Operation zu machen. Und auf der anderen Seite haben ja, das weiß Gott, wie viele tausend Schweizer machen müssen.
Ja, ja.
Weil man ihnen ja eigentlich so viel Angst eingebläut hat, dass es jetzt wirklich Amadeus am Letzten ist.
Ja, ja, genau. Man hat ja eigentlich mit diesem PSA-Wert, auch wenn er nicht ganz zuverlässig ist, ist er doch einer der zuverlässigsten Krebsparameter. Und ich finde, trotz des Umstrittenseins, dass es sich lohnt, diesen Wert zu bestimmen, wenn man ihn richtig einordnet, wenn man jetzt einen Wert hat, der halt 4 ist statt 3 oder drunter, dann kann man eben aktiv werden in diesem Sinn und dann kommt er auch wieder herunter. Da muss man nicht gleich Krebspanik haben. Wenn er 10 ist oder 11, dann muss man schon dringend weiter abklären.
Ah, da gibt es also eine Barriere, wo man wirklich weiter abklären muss.
Also in der offiziellen Meinung wird bei einem Wert von über 3 Nanogramm pro Liter wird dann eine Biopsie gemacht. Das muss man vom Enddarm her machen, ist auch nicht ohne Infektionsrisiko. Und dann gibt es einen Prozentsatz von je nach Höhe des PSA-Wertes von etwa 30%, wo dann ein paar entartete Zellen herauskommen aus der Biopsie und dann muss man eben noch nicht unbedingt operieren, weil das sehr starke Folgen hat. Dann kann man eben diese Methoden, die ich erwähnt habe, einsetzen und diese Homöopathie und die Neuraltherapie und die Diätetik und dann kann man sehr schön mit dem PSA-Wert, wir haben viele so behandelt, kann sehr schön wieder herunterkommt und dann verschwinden diese Zellen auch wieder.
Also danke, danke, danke.
Ja, gerne.
Noch die Frage, ich finde es immer wichtig, wenn Menschen jetzt zu Hause sind und sagen, ja, ich bin jetzt doch einerseits mit der bakteriellen Vaginose oder mit der Inkontinenz oder jetzt gerade mit einer vergrößerten Prostata konfrontiert und die Information aus unserer Sendung reicht ihm jetzt noch nicht, sondern er möchte gerne in aller Ruhe über Literatur und das nachlesen, was du sagst. Gibt es dazu Dokumentationen?
Ja, also es ist ein Buch noch in Arbeit halt eben, zum Thema der Prostata und des Klimakteriums der Männer. Das ist ein sehr interessantes Thema, das viel zu wenig beachtet ist, das Klimakterium auch der Männer. Und es ist leider noch nicht fertig. Es wird noch 1-2 Jahre dauern, bis sie rauskommt. Für die Diät ist es ganz, hat man das Handbuch Nummer 4, Frischsäfte, Rohkost und Früchte speisen, dort drin haben wir die ganzen Wirkungen der Rohkost eben mit dem Photonengehalt und alles gut erklärt und wie man sie macht, zur praktischen Anwendung bereit. Und wir haben eine Tabelle darin, wo man sieht, gegen welche Krebsarten eben welche Nahrungsmittel aus der Rohkost ganz besonders wirksam sind. Und dieses Buch lohnt sich sehr, auch in dieser Situation und eben auch für den Krebs.
Du dokumentierst ja all diese naturheilkundlichen Schätze, die du über Jahrzehnte selbst erfahren hast oder auch von deinem Großvater noch bekommen hast, ja. Über diese Bücher. Wie viele sind da schon entstanden?
Es sind jetzt 13, 11 sind publiziert, 13 sind geschrieben und ein großer Teil ist auf Englisch übersetzt und es werden 26 sein, wenn ich das schaffe.
Du musst das schaffen, es wäre nämlich schade, wenn das Wissen einfach so verloren geht und ich meine, das braucht man einfach zu Hause als Selbstvorsorge, Apotheke oder Medizinschatz zum selber nachschlagen, um sich eine wichtige eigene Meinung zu bilden, bevor man diesen rein schulmedizinischen Weg geht. Dafür hoffe ich sehr, dass du diese Zeit wirklich, wirklich hast und dir gegönnt ist. Und wir diesen Schatz wirklich in den Händen haben dürfen. Also die 13 Bücher habe ich schon. Ja. Ich hoffe auf die nächsten. Aber weißt du, was ich mir immer wieder sagt, ich bin jetzt 52 und ich möchte ja auch gesund alt werden. Und man hört immer wieder von der Prostata-Problematik bei Herren. Ich bin gesund, ich habe nichts, aber immer wieder kommt diese Rohkost daher. Gell?
Ja, es ist einfach so. Und wenn man die Gründe kennt, warum das so wirkt, ich meine, der Mensch hat noch nicht so lange Feuer. Und die Biologie der Zellen, die Biologie des Menschen hat sich nicht oder kaum ändern können, seit die Menschen Feuer haben. Vorher haben sie alles roh gegessen. Und wenn Sie eben daran denken, wie die Pflanzen eben, was für wunderbare Stoffe die machen, damit die überhaupt leben können. Und eben krebsbekämpfende Stoffe, welche stark wirken und die Körperzellen nicht angreifen. Die brauchen ja das, sonst würden sie an Pflanzenkrebs sterben. Und das kann man eben nutzen mit der Rohkost.
Ich tue mir, wie gesagt, immer noch ein bisschen schwer mit der Umstellung, aber irgendwann muss ich es wohl auch machen, weil ich möchte wirklich diesen Aspekt der Gesundheitsprävention ganz, ganz deutlich hinaustragen, weil wir sind ja alle selbstverantwortlich und wir können mit niemandem einen Finger auf irgendjemanden zeigen, wenn es uns irgendwann doch irgendwie so ein Krankheitsbild erwischt, sondern wir haben das selbst entwickelt, wir sind selber dafür verantwortlich. Und wenn wir solche mahnenden Worte eines Dr. Birger Benner hören in jeder Sendung, dass einfach die Nährung ein wesentlicher Faktor ist für das Gesundsein bis ins hohe Alter hinein, dann sind wir alle gut beraten, hier auf ihn zu hören und uns damit auseinanderzusetzen. Das reine Vegane oder einfach das deutlich Reduzieren, gibt es da noch Unterschiede? Man sagt hin und wieder mal ein Stückchen Käse, hin und wieder mal ein Stückchen Fleisch.
Ja. Oder ist jeder Schritt in diese Richtung wirkt sich positiv aus. Und man wird, wenn man ziemlich weit umgestellt hat, wird man das andere nicht mehr vermissen. Weil es ist zum Beispiel Fleisch, macht keine Lust mehr. Das ändert sich, weil das, was, wonach man verlangt, ist wiederum stark gesteuert von der Bakterienflora. Weil die Bakterien, die haben ihre Gesamtmenge, die 1,5 Kilo Bakterien, haben zusammengenommen ein viel größeres Genom, viel größere Erbsubstanz als unsere menschlichen Zellen. Und die sind seit Millionen Symbionten und die steuern unseren Körper genauso wie unser eigenes Genom. Darum wirken sich eben Veränderungen, Schädigungen der Darmflora sehr stark in unserem Körper aus. Es gibt immer das verständliche Argument der Rohkostintoleranz. Das ist im Handbuch 4 sehr gut beschrieben. Die verschwindet sehr schnell, wenn man richtig vorgeht. Die Rohkost, dass man Rohkost nicht verträgt, kommt immer davon, dass eben das Mikrobiom schon sehr gestört ist. Und da gibt es eine Art Krieg im Darm, wenn man umstellt. Mhm. Da muss man zuerst mit Frischsäften beginnen.
Das sind die Leute, die Blähungen haben die ganze Zeit, oder?
Blähungen, ja. Genau, weil das ist ein ganzer Kampf der Mikroben im Darm, der ja da losgeht. Und wenn man wir beginnen bei den Patienten immer mit Frischsäften und Pflanzenmilch und das geht sehr gut und nach 2-3 Wochen ist nichts mehr vorhanden von solcher Intoleranz.
Ich danke dir ganz herzlich.
Bitte.
Immer wieder eine große Freude, mit dir zu sprechen.
Gleichfalls.
Danke. Ihnen auch. Ich hoffe, es geht Ihnen genauso, einen Dr. Birger Benner zu lauschen, mit seiner ruhigen Art und Weise seine Weisheit zu spüren, ist schon tief beeindruckend. Ich hoffe, es geht Ihnen gleich so. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.